Willkommen bei Frickradio am Mikrofon, begrüßt Sie heute Christoph Dirnbacher. Unser Thema sind heute Lifte, Rampen und Gehsteigkanten, barrierefreie Bauen 2.0. Für viel Aufregung haben die Aussagen des niederösterreichischen Landeshauptmanns Erwin Bröll zum Thema Barrierefreiheit gesorgt, doch die Vorschriften zum Thema barrierefreies Bauen sind hierzulande unter anderem in einer Ö-Norm geregelt und am 31.12.2015 laufen die Übergangsfristen des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes aus und wir werden uns heute der Frage widmen, inwiefern Österreich auf diesen Tag vorbereitet ist. Mein Gast im Studio ist heute Herr Dietmar Januszek. Herr Januszek, Sie sind gerichtlich beeideter Sachverständiger für Architektur und Hochbau, Schwerpunkt barrierefreies Bauen. Wie darf man Sie denn Ihren Arbeitsalltag so vorstellen?
Ja, mein Arbeitsalltag ist sehr stark bestimmt von Beratungen, Beratungsterminen, wo ich angefordert werde von öffentlichen Stellen, von Unternehmern, aber auch von Privatpersonen und wo im Zuge von Beratungen es dann auch notwendig ist, auch Gutachten zu verfassen zu unterschiedlichsten Themenstellungen. Das kann jetzt sein, dass, wie es in Tirol war, ein Kind über eine Rampe gestürzt ist, wo sich dann die Frage stellt, war die Rampe zu steil, war sie zu glatt, war sie önormgerecht, hätte das dort passieren dürfen in dem Hotel oder nicht. Daran knüpfen sich dann Haftungsfragen. Ja, oder ob das jetzt dann ein Amtsgebäude ist, ein denkmalgeschütztes in Wien, wo es darum geht, kann man das jetzt, darf man das jetzt barrierefrei machen, muss man das jetzt barrierefrei machen. Auch immer wieder Fragestellungen, gerade von Unternehmerseite her, naja, ist denn das zumutbar für uns, das kostet ja alles so viel. Naja, und da muss man halt dann auch im Zuge von Evaluierungen, im Zuge von Gutachten, sich die Dinge im technischen Bereich, aber dann auch im, sage ich mal, durchaus auch im betriebswirtschaftlichen Bereich, und im Zusammenhang mit den Gesetzen und mit der Unzahl an verschiedensten Normen, die es da auch gibt im Bauwesen, halt anschauen und abgleichen.
Mit welchen Fragen, weil Sie vorhin schon die Unternehmen angesprochen haben, kommen denn Menschen zu Ihnen?
Na, in erster Linie, das ist generell ein großes Problem, weil die meisten unter Barrierefreiheit klassischerweise halt den Menschen im Rollstuhl halt vor sich sehen. Und daran knüpft sich natürlich an, dass es eigentlich einmal primär geht es immer um Stufen und kann ich dort eine Rampe machen, kann ich keine machen und wie steil darf sie sein und muss ich denn überhaupt eine machen und kann ich dort einen Lift einbauen oder muss ich einen einbauen und auch die ganzen dann Details, Größen und sonstige Sachen. Das sind so die Hauptschwerpunkte. Und dann kommt man meistens im Zuge von zum Beispiel solchen Beratungsgesprächen, von Planungsbesprechungen, tauchen dann natürlich von meiner Seite her natürlich Dinge auf, die ich halt mehr oder weniger als Input auch gebe, wo ich sage, ja, aber es bringt mir nichts, der Aufzug, wenn die Tür, die zum Aufzug führt, zu schmal ist. Es bringt mir nichts, wenn ich im Aufzug eine tastbare Beschriftung habe, wenn ich kein Leitsystem habe, das mich zum Aufzug führt als Blinden. Das ist auch generell unser Problem, das wir generell haben im Bereich mit Barrierefreiheit. Alle Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen haben. Es fehlt dieses Vertrauen auf die durchgängige Barrierefreiheit. Ja, dass Barrierefreiheit vor dem Gebäude schon anfängt, in Wahrheit schon im öffentlichen Verkehr anfängt. Gebäudeeingang, Gebäudeinneres, die Erschließung auf unterschiedlichen Ebenen, ja. Mache ich, glaube ich, auch zum Beispiel, naja, wenn ihr zum Beispiel jetzt auch wieder ein Bodenleitsystem attraktiles macht, dass man als Blinder vielleicht den Eingang findet, dann geht's nur zum Portier und tut es aus. Naja, ich sag, die Barrierefreiheit ist nicht beim Portier aus, ja, sondern ganz im Gegenteil. Und auf was auch immer vergessen wird, was ist eigentlich mit der Evakuierung? Es macht sich kaum einer Gedanken, wie finden denn die Leute jetzt da die Fluchtwege? Sind die Fluchtwege überhaupt benutzbar? Wie kommt jetzt jemand raus, wenn plötzlich der Aufzug nicht mehr geht? Oder wie ist denn das mit den Fluchtrampen und so weiter und so fort? Das ist doch sehr komplex.
Das heißt, Sie sind dann auch derjenige, der die Vorhaben des Bauherrn auf Plausibilität abklopft.
Ja.
Kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und man kann dann mit diesen, gestützt auf diese Gutachten, die man sich dann von mir erstellen lassen kann, kann man dann, sei es jetzt als Betroffener oder eben natürlich auch umgekehrt als Unternehmer, dann auch zu Gericht gehen und wird auch dann in der Regel von Gerichten anerkannt natürlich und kann also aufgrund dessen dann zum Beispiel Schadenersatzansprüche stellen oder sagen, naja, ich habe ein Sachverständigengutachten, das mir sozusagen Beweismittel ist, dass also das zumutbar gewesen wäre, die Barriere zu beseitigen, und das klage ich jetzt ein. Ne?
Bevor es zu Gericht geht, geht es aber oft auf eine Baustelle, habe ich gelesen im Vorfeld. Mhm. Wie sind so die Reaktionen, wenn Sie mit Blindenstock auf der Baustelle auftauchen?
Große Verblüffung. Ist natürlich etwas Außergewöhnliches, wenn jemand, der blind ist, da jetzt plötzlich, was tut der jetzt da und was will der? Und dann kommen die Leute auf mich zu und kann ich ihnen helfen und haben sie ihn leicht verlaufen oder so, na, passt schon. Ich habe in der Regel, aber muss ich dazu sagen, auch einen Assistenten oder Assistentin mit, weil natürlich gerade auf Baustellen ist es mitunter sehr gefährlich natürlich und ich muss jetzt nicht unbedingt überall über jedes Loch drüber kraxeln. Und ich habe mein sprechendes Maßband mit, ich habe ich weiß genau, meine Checkliste, die habe ich im Kopf, auf was ich achten muss. Und dann wird halt chronologisch, je nachdem wie halt auch dann die Fragestellungen vom Auftraggeber definiert wurden, gehe ich halt dann meine Checkliste sozusagen durch, beziehungsweise habe auch mein Diktiergerät dann immer dabei, wo ich also auch, dass ich ja nichts vergesse, auch nachschauen kann, habe ich alle Punkte berücksichtigt. Ich bitte dann meistens meine Assistentin, gewisse Fotos zu machen, eben sei es jetzt von Treppen oder von Durchgangsbreiten. Wir messen das dann gemeinsam aus, das sprechen wir dann rauf und wenn ich dann wieder im Büro bin, ja, dann wird das niedergeschrieben. Dann wird ein Protokoll, ein Begehungsprotokoll einmal verfasst und das sind so die ersten Schritte. Eine barrierefreie Gestaltung bedeutet genauso, dass ich halt Räume so gestalte, dass sie eine möglichst niedrige Nachhallzeit haben, dass auch Menschen, die Hörgeräteträger sind, jetzt dort barrierefrei sozusagen einem Vortrag folgen können oder auch barrierefrei kommunizieren können und das gehört alles berücksichtigt, was halt leider Gottes generell, sei es bei Architekten, sei es bei Politikern, bei allen Verantwortlichen eigentlich sehr stark vermisse, ist dieses Bewusstsein, dass es in Wahrheit geht es um Design for All. In Wahrheit geht es darum, alles so zu machen, dass es auch alle Menschen selbstbestimmt, gleichberechtigt, also barrierefrei nutzen können. Da muss man genauso auch denken auf Menschen mit Kinderwagen. Die gehören für mich zum Beispiel bei der Barrierefreiheit genauso dazu, wie jemand mit einem Rollator, mit Krücken, mit Hörgeräten, mit Sehbehinderungen, Blindheit und so weiter.
Aber was ist es de facto, was diese umfassende Barrierefreiheit verhindert? Ist es, wie oft kolportiert, das liebe Geld? Ist es Faulheit? Ist es Unwissenheit? Wie schaut es da Ihrer Erfahrung nach aus?
Es ist eine Kombination aus allem, was Sie aufgezählt haben. Also eines der Hauptprobleme aus meiner Sicht ist, dass das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, aber auch die Antidiskriminierungsgesetze viel zu zahnlos sind. Erstens einmal ist aus meiner Sicht die Barrierefreiheit viel zu unklar definiert. Man sagt so, ja, und allgemein, in allgemein üblichen Form und Art und Weise und Informationssysteme und gestaltete Lebensbereiche und das ist alles wunderbar. Das sind so richtige, ich nenne es Politikersätze, ja, die zwar viel aussagen, aber nichts konkret. Es wird zwar dann verwiesen auf, nach dem Stand der Technik, der Ö-Normen, auch wunderbar. Und dann fangst du in den Ö-Normen zum Plaudern und dann kommst du drauf, naja, auch die Ö-Normen kann ich jetzt von der Seite oder so lesen. Da haben wir auch sehr viele Kann und Soll und sonstige Bestimmungen drin. Und da kennt sich in Wahrheit kein Mensch aus. Weder ein Architekt, schon gar kein Selbstbetroffener. Und dann haben wir natürlich im Gesetz nur das zusätzliche Riesenproblem, dass die Leute, wenn sie wenn sie behindert werden durch eine Barriere, ja maximal, wann überhaupt, einen Schadenersatz geltend machen können. Dann kriegst du, dann werden es vielleicht mit 1.000 Euro, wenn es Glück haben, abgespeist oder mit ein paar hundert Euro. Die Stufe oder das fehlende Leitsystem ist deswegen immer noch nicht gemacht. Und die Betroffenen scheuen sich sehr stark auch davor, überhaupt solche Dinge zu klagen, weil natürlich sie tragen auch das volle Prozessrisiko. Ja? Also ich habe ja immer wieder Fälle, wo Leute sich drüber getraut haben, wo ihnen auch, also zum Beispiel ein blinder Herr, ja, in Linz zum Beispiel, ja, wo es darum gegangen ist, ja, bei den Linz-Linien-Haltestellen sprechende, also Sprachausgabe zu haben für die Haltestellen-Displays. So, das gibt es bei ungefähr 50 Haltestellen in Linz. Und dann ist eine neue Strecke gebaut worden mit 10 neuen Haltestellen. Und die Linz-Linien waren ganz begeistert, dass sie, was ich nicht, statt 180 Millionen oder 170 Millionen ausgegeben haben für die 10 Haltestellen. Die Sprachausgabe hätte gekostet, was ich, 20, 25.000 Euro. Dann hat tatsächlich dieser Herr den Mut gehabt, die Linz-Linien zu verklagen. War ja klar, nach dem behinderten Gleichstellungsgesetz, da steht ja auch das Informationssystem, dass auch Informationssysteme barrierefrei sein sollen drinnen. Ja, und was ist rausgekommen? Der Richter hat das anders gesehen. Dann stehst du halt da und kannst halt dann im Endeffekt, bleibst du dann auf deinen Kosten im Endeffekt sitzen. Und natürlich, das scheuen dann sehr viele Leute. Ja. Und also das auch zum Beispiel dieser Fall ist mir absolut unverständlich. Und es hilft auch nichts, wenn der Herr hat jetzt das Komitee bei der UN, nicht, die Rechte von Menschen mit Behinderungen, bei der UNO angerufen. Das ist auch wunderbar. Nur im Endeffekt, was hilft das? Auch nichts. Weil das Maximale, was er erreichen kann, ist, dass die UNO sagt, ja, liebe Linz-Linien, liebes Österreich, ihr habt da eine Diskriminierung begangen, bitte beseitigt das. Nur von dem bitte beseitigt das, wird die Barriere nicht verschwinden. Ja. Also da müssen die Gesetze klarer werden, strenger werden, es muss Durchgriffsrechte geben, es muss Beseitigungsansprüche, also Möglichkeiten geben. Und da muss auch im Gesetzwerdungsprozess extrem viel noch passieren.
Also das heißt, Sie fordern im Prinzip klare Handlungsanweisungen für Bauherren,
ja,
und dann Beseitigungsanspruch.
Auf alle Fälle und eine klarere Definition. Und wir brauchen natürlich auch einheitliche Gesetze, weil es ist ja auch Katastrophen, dass im Grunde genommen stehen auch immer wieder bautechnische Verordnungen oder Bauordnungen zum Teil im Widerspruch zu Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetzen. Und es ist in Wahrheit so ein Wirrwarr in diesen ganzen Gesetzen drinnen. Manchmal kommt man das so vor, man macht das absichtlich so, dass sich ja keiner auskennt.
Wenn ich Sie jetzt zusammenfasse, gibt es noch sehr viel zu tun? Wie weit ist in Österreich, wenn man die Umsetzung des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes als Messlatte anlegt und daran denkt, dass Ende 2015 die Übergangsfrist ausläuft?
Es liegt extrem viel noch im Argen. Ich beschäftige mich mit der Materie jetzt mittlerweile seit gut 20 Jahren und ich muss sagen, es hat sich vieles getan in den 20 Jahren, ja. Aber wir sind noch nicht einmal annähernd dort, wo wir hin müssen. Ja. Weil entweder wird die Barrierefreiheit gar nicht gemacht, oder sie wird halt ein bisschen gemacht, nicht? Dann macht man halt von mir seine Rampe, ja, aber wie gesagt, dann ist die Tür wieder schmal. Oder man vergisst halt das Bodenleitsystem, oder man vergisst halt, dass es vielleicht eine barrierefreie Evakuierung auch noch geben muss, weil bei uns kann eh nichts passieren, so quasi auf die Art. Und das ist auch so typisch. Es muss immer irgendwas passieren. Es muss immer irgendwo wer runterfallen. Oder wir haben auch schon oft den Fall gehabt, da haben sie müssen zuerst einmal einen Blinden auf der Straße zusammenführen müssen, dass irgendwo eine Ampelanlage, wo man eh schon jetzt seit Jahr und Tag diskutiert hat, endlich einmal ein akustisches System gekriegt hat. Und das ist sehr traurig. Und es funktioniert nicht mit den Gesetzen, die wir jetzt haben. Wir brauchen eine wirkliche Novellierung des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes. Wir brauchen eine gemeinsame österreichweite Bauordnung, ja, die nicht in jedem Bundesland anders ausschauen muss. Wir brauchen da eine gemeinsame Bauordnung mit einer klaren Definition, wo fängt die Barrierefreiheit an, wo hört sie auf, was inkludiert die alles. Und es braucht eben auch diese Antidiskriminierungs- und Behindertengleichstellungsgesetze, wo eben dieser Beseitigungsanspruch ganz klar drinnen ist und wo wir auch ganz klar haben, dass auch nicht die Menschen mit Behinderung das finanzielle Prozessrisiko tragen müssen, sondern eben, dass also das von anderer Seite getragen werden muss. Und Nur so können wir es auch bewerkstelligen, dass sich auch mehr Menschen mit Behinderung in Zukunft trauen werden, überhaupt sich ja da sage ich mal, etwas einzuklagen oder einzufordern mehr.
Wir machen jetzt einmal ein wenig Musik, Geier Sturzflug, weil ums Geld geht es meistens, und sind dann gleich wieder zurück zum zweiten Teil, wo wir ein wenig mehr auf Ihr persönliches Engagement auch in puncto Freiraum Europa zu sprechen kommen werden.
Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputierten ihm sein letztes Bein. Und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht. Denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Willkommen zurück zu einer Frickradio-Sendung zum Thema Barrierefreie Bauen 2.0. Zu Gast bei uns hier im Radiocafé in der Argentinierstraße ist Dietmar Januschek, seines Zeichens Sachverständiger für Architektur und Hochbau mit Schwerpunkt barrierefreies Bauen. Herr Januschek, Sie haben in der Pause gemeint, Beispiele, die Ihnen in der Praxis begegnen, wenn es darum geht, Barrierefreiheit nicht umsetzen zu wollen, gäbe es genug. Was sind denn so die Highlights, die Ihnen
ja, es ist so einfallen? Generell ist es halt so, dass ich ganz, ganz oft halt erlebe, dass es halt immer wieder heißt, na, Blinde kommen nicht zu uns, na, Rüstefahrer kommen nicht zu uns. Ne? Ich sage immer, kein Wunder, ne? Weil wenn es die Barrieren gibt, wie sollen denn die Leute reinkommen? Und außerdem ist ja die Behinderung eben viel vielschichtiger. Ja? Die meisten Menschen sieht man ja Behinderung gar nicht an. Ja? Das ist vielleicht jemand, der als Unterschenkel amputiert hat oder Prothese. Sicher ja nicht unbedingt. Oder hat es halt mit den Bandscheiben. Oder sieht halt schlecht, und nur weil jemand schlecht sieht, braucht er noch lange keinen Blindenstock oder ist auch nicht, sage ich mal, auch diese gelb-schwarzen Armbinden sind auch nicht so wirklich das Highlight, das verständlicherweise die meisten Leute nicht gerne tragen wollen. Ich bin ja selber einer, der das nicht benutzt, weil so mein Stock reicht aus, aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die einfach schlecht sehen und da sieht man es einfach nicht.
Sie selber haben aber lang gesehen, sind erblindet an den Folgen eines Faustschlags, wenn ich das richtig gelesen habe.
Der war der Auslöser.
Inwiefern haben das Ihr Leben auf den Kopf gestellt?
Extrem. Ich bin 1991 bin ich noch Moped gefahren und 1992 bin ich mit dem Blindenstock gegangen im Sommer. Und in diesen 12 Monaten ist das Sehen immer schlechter geworden und habe eben zum Beispiel gerne eine Zeitung gelesen und heute halt Brille, Lupe, Leuchtlupe und nur mehr die großen Überschriften und dann war es vorbei. Und das war für mich schon sehr, sehr schrecklich, muss ich sagen. Weil ich mir natürlich das Leben als sogenannter Behinderter, als blinder Mensch überhaupt nicht vorstellen habe können. Das hat natürlich schon einmal 2-3 Jahre gedauert, bis ich mich da hineingefunden habe und mich damit arrangiert habe, ja.
Ihre eigene Blindheit war aber dann einer der Auslöser, um Freiraum Europa zu gründen, einen gemeinnützigen Verein. Was ist denn das Ziel dieses Vereins?
Ziel von Freiraum Europa ist, sich für Barrierefreiheit für alle, Design for All, einzusetzen, sich einzusetzen für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft. Und wir unterstützen auch aktiv und auch mit Rat und Tat und auch finanziell Kinder mit unterschiedlichsten Behinderungen, die also in Familien aufwachsen, die, sage ich jetzt einmal, finanziell auch nicht gerade auf die Butterseite gefallen sind und wo es also um die Finanzierung auch von Therapien oder Hilfsmitteln und Heilbehelfen geht. Da unterstützen wir es auch finanziell oder eben auch behinderte Waisenkinder auch in Bulgarien. Auch da haben wir Kooperationen.
Freiraum Europa hat mittlerweile über 10.000 Mitglieder, ist in 28 Ländern aktiv. Gibt es so etwas, wenn Sie Europa sich anschauen, wie Musterschüler in Bezug auf Barrierefreiheit, wo die Österreicher neidvoll hinschauen und sagen, das hätten wir gern?
In Teilbereichen ja. Also ich denke auf Spanien zum Beispiel. Spanien hat wieder eine ganz tolle Geschichte. Wir haben dort einen Kollegen, der selber einen Elektrorollstuhl benutzt. Für den ist das selbstverständlich. Der ruft sich ganz normal, wenn er unterwegs ist in der Nacht oder in einem Theater und in einem Pub und sonst was. Der greift zum Handy, ruft sich ein ganz normales Taxi an, der kommt in 10 Minuten, da geht die Rampe runter, der fährt mit seinem Elektrorollstuhl rein, alles kein Problem. Der war dann einmal bei uns auf einer Sitzung, die wir organisiert haben bei Freiraum Europa in Österreich, ist da angekommen am Flughafen in Schwechat. Das ist eine Katastrophe, diesen Herrn zu den Konferenzorten zu bringen. Diese Vorbestellung, Vorreservierung, dann kostet es, dann dauert es nicht nur, ist es nicht nur irrsinnig bürokratisch, dass der irgendwie mit seiner Rollstuhl da irgendwo hin transportiert wird, sondern es kostet auch noch mehr. Das sind so typische Beispiele, wo ich sage, man sieht es schon in anderen Ländern, dass es anders ginge. Ja. Es gibt dann auch wieder Länder, sage ich jetzt einmal, die besonders fortschrittlich sind, auch was zum Beispiel tastbare Orientierungshilfen betrifft. Also hier sicher auch Schweden, Norwegen, so die skandinavischen Räume sind hier sehr vorbildlich. Aber auch international zum Beispiel ist China da ganz weit vorn. Also in China zum Beispiel werden Sie überall erleben, da haben Sie kilometerweit Leitsysteme verlegt auf der Straße. Und auch die Mentalität in Amerika ist natürlich eine andere, ja. Warum? Oder ich sage in Australien zum Beispiel. In Australien werden Sie kein einziges Hotel finden, wo nicht die Zimmer alle in Brailleschrift beschriftet sind.
Liegt das dort an den gesetzlichen Normierungen, dass das so ist, wie es ist, oder ist es einfach der Einstellung der Hoteliers dort geschuldet?
Beides. Auf der einen Seite gibt es natürlich die Vorschriften, auf der anderen Seite gibt es halt auch mitunter, kommt man vor, auch mehr Bewusstsein. Ich sage, es ist auch immer eine Frage des Zugangs. Ja, wie sehe ich das? Ich sage ein Beispiel. Das US-amerikanische Militär hat ja in Deutschland auch eine Basis da im Zusammenhang mit der NATO und so weiter. Und sie haben dort zum Beispiel in der Kaserne sämtliche Bereiche, Schießstand, Fitnessraum, das ist alles angeschrieben, die Türschilder, in tastbarer Normal- und Brailleschrift. Das ist deswegen so, weil die Mentalität eine andere ist.
Das Kostenargument kommt da immer wieder ins Spiel. Wie begegnen Sie denn dem diesen häufig genannten Argument, wenn Sie sagen, das ist zu teuer?
Das ist natürlich immer dieses Totschlägerargument, das gerne kommt, wo man sich natürlich argumentativ natürlich immer schwer tut. Stimmt, gewisse Sachen kosten auch viel Geld. Und ich hätte natürlich einen Altbau habe und ich muss den jetzt mit einem Aufzug ausstatten, naja, da kann schon einiges zusammenkommen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Maßnahmen, wo es überhaupt nicht, wo es eigentlich fast überhaupt keine Rolle spielen täte. In einem Altersheim in Bayern ist bei einer und derselben Treppe innerhalb von 2 Jahren 3-mal Bewohner runtergefallen. Im Rollstuhl bzw. mit Gehbehinderung, weil einfach auch eine Sehbehinderung dazugekommen ist. Und anstatt, dass man dort am Boden ein taktiles Bodenleitsystem, ein Aufmerksamkeitsfeld, das normiert ist, das auch in der DIN-Norm, jetzt in Bayern zum Beispiel oder auch in der ÖNorm in Österreich drinnen steht, aufklebt, das kostet 200-300 €, die Geschichte ist erledigt, dort verfangen sie die Reifen des Rollstuhls. Der kann dort nicht runterfallen, außerdem bemerkt er das mit der Sehbehinderung wieder drauf. Nein, man diskutiert, ob man dort einen Poller macht, ob man einen Schranken macht, ob man eine Mauer aufstellt und mit einer Tür. Kompliziert bis zum geht nicht mehr. Dann heißt es, nein, einen Poller können wir nicht machen, sagt die Feuerwehr, weil das ist auch ein Fluchtweg und da im Fluchtweg darf nichts stehen. Ja, und bis heute haben sie dort nichts. Wahrscheinlich warten wir noch 2 Jahre, bis noch 3 Jahre überfliegen. Davon sind übrigens 2 gestorben von den 3, die runtergeflogen sind. Und das sind also schon Katastrophen. Und das ist in Wahrheit, da geht es nicht einmal ums Geld. Da geht es einfach nur ums Machen.
In Bezug auf Freiraum Europa, abschließend noch gefragt, was sind denn Ihre Ziele für die nächsten Jahre? Weil ein Büro in Berlin gibt es schon. In Österreich gibt es eines, habe ich gelesen.
Und in Sofia.
Wie sollte die Geschichte weitergehen?
Ja, es wird sicher in absehbarer Zeit ein Büro in der Schweiz geben. Und wir wollen auf jeden Fall mal sehr, sehr intensiv den gesamten deutschsprachigen Raum, sogar mal flächendeckend eigentlich auch mit Beratungsstellen und so weiter ausstatten. Und ja, das internationale Netzwerk ist uns halt extrem wichtig, das halt auch weiter auszudehnen, eben weit auch über die Grenzen von Europa hinweg, weil es uns einfach auch um diesen Wissenstransfer und um das Suchen immer wieder nach wer macht wo was und welche Lösungen und man kann auch voneinander sehr, sehr, sehr viel lernen. Ganz egal, ob das jetzt jemand ist mit einer Behinderung oder auch ohne Behinderung, bei uns ist jeder gerne als Mitglied willkommen, weil ich glaube einfach nur, wenn wir gemeinsam eine möglichst große Community darstellen, nur dann werden wir wirklich was bewegen können. Dann wird vielleicht was weitergehen und daran arbeite ich.
Wie steht denn Österreich im internationalen Vergleich da? Weil wenn man die offiziellen Stellen anhört, so ist immer vieles eitel Waschtrog. Hört man den Vertretern und Vertreterinnen von Behindertenorganisationen zu, so ist das Ganze gespiegelt. Was sagt denn der Bausachverständige, wo liegt man denn, wenn man sich Europa als Gesamtmaßstab hernimmt?
Im Mittelfeld. Also ich glaube, man kann durchaus sagen, wir sind nicht die Schlechtesten, bei weitem nicht, aber wir sind auch bei weitem nicht die Besten. Also das ist auch das, was ganz schwierig auch ist, dadurch, dass wir auch leider, das ist ja auch eine der Aufgaben, warum ich Freiraum Europa gegründet habe, ja, ich möchte nämlich für einheitliche Standards in der EU kämpfen, ja, und kämpfe auch darum schon seit über 10 Jahren. Das ist, naja, einheitliche Standards in der EU zu schaffen, ist eine Lebensaufgabe. Aber das ist nämlich so schwierig, deswegen kann man auch diese Länder untereinander so schwer vergleichen, weil es halt unterschiedliche Standards gibt, unterschiedliche Normen gibt. Die Rampen oder das Leitsystem oder selbst das Signal von der akustischen Ampel, ja, das schaut in Bayern anders aus wie in Oberösterreich, ja, geschweige denn in Großbritannien. In Italien haben wir 8 verschiedene taktile Bodenindikatoren, um Richtungsänderungen für Blinde zu signalisieren. In Österreich haben wir bisher nur 2 gehabt, jetzt arbeiten wir gerade an mehr und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist alles sehr, sehr schwer miteinander vergleichbar. Ganz egal, wo ich hinkomme, es gibt super Lösungen, es gibt sehr viele Sachen, wo ich sage, um Gottes Willen, bei mir ist ein das eingefallen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ja und hurra und das Land Italien oder das Land, was auch immer, dort haben sie, dort ja, ist alles perfekt und super. Das gibt es bei weitem nicht.
Was sind das für Lösungen, wenn Sie sagen, oh Gott, bei mir ist ein das eingefallen? Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn es mir das erzählt?
Eben, also typische Geschichten sind eben so tastbare Leitsysteme für blinde Menschen, die ja eigentlich blinde Menschen in sicheren Bereichen sicher von A nach B sogar mal bringen sollen. Und wenn du halt dann mitten auf diesem Leitsystem eine künstlerische Skulptur mit spitzen Ecken stehen hast, wo es da recht stark wehtust und dich eigentlich darauf verlässt, dass du da sicher gehen kannst und dann passiert genau das Gegenteil, dann fragst du dich, und wenn du dann recherchierst, wir hatten den Plätzchen gemacht, dann kommt man drauf, ja, dem Architekten hat das halt optisch schon gut gefallen und diese Linien, dieser Verlauf dieser Linien in Kombination mit dieser Skulptur und mit dem Eingang dahinter, das mag sein, dass das von oben toll ausschaut. Ich glaube vom Flugzeug aus oder vom Hubschrauber oder vom technischen Plan her. Und wahrscheinlich auch optisch, ja, zum Fotografieren wahrscheinlich super. Ja. Aber das ist eine Katastrophe, ja. Also ich habe schon Leitsysteme gehabt zum Beispiel, die haben genau unter eine Treppe geführt, die man unterlaufen kann, ne, wo man sich dann oben schön in den Kopf anhaut. Ne. Oder ich sage auch zum Beispiel, eine typische Geschichte sind einfach auch Rampen. Da macht man Rampen, dann brüstet man sich, wie barrierefrei man nicht sei, und dann sind entweder die Rampen total steil, oder man macht dann zum Beispiel die Rampe genau so, dass sie unmittelbar vor einer Tür endet, ohne dass davor ein ausreichender Bewegungsspielraum ist. Also unmittelbar eine Rampe rauf, zack, vielleicht auch noch steil, dann stehe ich direkt vor der Tür, dort kann ich vielleicht sogar an einem Knopf drücken und dann kommt dir die Tür entgegen und dann kannst du auf die Rampen zurückgehen, dass bei der Tür vorbeikommt. Also ich frage mich, wem solche Dinge einfallen. Ich verstehe es einfach nicht. So blind kann man gar nicht sein.
So blind kann man gar nicht sein. Ein Schlusswort für eine Sendung. Ich sage einmal danke für heute an Dietmar Januschek. Nähere Informationen zum barrierefreien Bauen, aber auch zu Freiraum Europa finden Sie unter www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dierenbacher.